Der Tag, 24. September 1996. Der Ort, Hauptquartier der Vereinten Nationen, New York. Die Anwesenden, Bill Clinton, einige Berater und einen Vertrag. Das Ziel, ein internationales Abkommen ratifizieren, das Nuklearversuche verbietet. Und zwar zu Land, zu Wasser und in der Luft. Bill Clinton hat zwar unterschrieben, 14 Jahre später aber ist der Vertrag über das Abkommen zum Atomwaffenstopp immer noch nicht in Kraft getreten. Denn einige Staaten verweigern beharrlich ihre Unterschrift. Um den Druck auf sie größer zu machen, hat die UN-Vollversammlung im letzten Jahr beschlossen, den 29. August zum Internationalen Tag gegen Nukleartests auszurufen. Das war also gestern. Mein Kollege Ralf Krauter ist bei mir. Hallo Ralf.
Hallo Sonja.
Du verfolgst die Debatte um dieses Teststoppabkommen schon länger. Wer genau verhindert denn jetzt dieses Inkrafttreten?
Das sind 9 Länder, die sich bislang standhaft weigern, diesen Vertrag, den es seit 1996 gibt, zu ratifizieren. Ich zähle es einmal kurz auf. 9 Länder: Indien, Pakistan, Israel, Ägypten, der Iran, Nordkorea, Indonesien, China und die USA. Tja, und die unterschreiben nicht. Und das hat zur Folge, besser gesagt, die ratifizieren nicht. Unterschrieben haben manche schon. Da vorne ist ein kompliziertes diplomatisches Terrain. Mhm. Der Vertrag wird aber erst dann rechtlich bindend, wenn alle diese 9 noch fehlenden ratifiziert haben. Weil das alles Länder waren, die 1996, als der Vertrag aufgesetzt wurde, bereits über Nukleartechnologie verfügten. Und das heißt, ohne die kann man nicht starten. Und das bedeutet, bis heute platt gesagt, wenn jemand gegen den Vertrag jetzt verstoßen würde, selbst wenn er das Abkommen schon ratifiziert hat, irgendein Staat, hätte es überhaupt keine rechtlichen Folgen.
Also man will sich offenbar die Option offen halten, weitere Kernwaffentests durchzuführen. Was verspricht man sich davon?
Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Beweggründe. Fangen wir mal bei den Ländern an, die bis heute noch gar keine Atommächte sind. Also Ägypten, der Iran, Indonesien, die wollen sich natürlich, wenn sie dieses Abkommen nicht ratifizieren, da noch ein Türchen offen halten. Irgendwann vielleicht später doch das Know-how zu entwickeln, selbst eine Atombombe zu bauen. Und wenn man das tun will, dann sind Atomtests, also Tests von Sprengversuche von solchen Atombomben früher oder später unumgänglich. Es ist zwar so, dass man Baupläne für so eine einfache Atombombe heute wirklich im Internet runterladen kann, aber daraus dann wirklich ein funktionierendes, militärisch sinnvolles Sprenggerät zu bauen, das ist dann doch ziemlich knifflig. Man braucht zum einen kiloweise hoch angereichertes Uran oder Plutonium. Das zu beschaffen ist schon schwierig. Selbst wenn man das hat, reicht das aber noch lange nicht. Man braucht dann auch noch ausgeklügelte Sprengtechnik und sowas, um diese verheerende nukleare Kettenreaktion wirklich in Gang zu setzen. Denn unter Umständen verpufft dann dieser kostbare Sprengstoff einfach so und das Ganze ist dann relativ harmlos. Also viele technische Details muss man wissen. Man kann natürlich viel auch am Computer inzwischen simulieren, aber wie korrekt die Simulation am Ende dann ist, das kann man dann nur mit einem realen Sprengversuch zeigen. Und genau das war natürlich auch der Grund für die letzten erfolgreichen Kernwaffentests. Also zum Beispiel 1998 gab es ja je 2 in Indien und Pakistan. Die beiden Länder sind dadurch offiziell in den Kreis der Atommächte aufgestiegen und 2006 und 2009 schließlich dann, du erinnerst dich, gab es ja diese Tests in Nordkorea, wobei da übrigens unter Experten noch so ein bisschen umstritten ist, ob das richtig geklappt hat mit dieser Zündung dort oder ob das eben auch im größtenteils verpufft ist.
Also ob das wirklich Tests waren im klassischen Sinne?
Ob das wirklich funktionierende Kernwaffen waren, die da gezündet wurden, das ist so ein bisschen im Schwange unter Experten.
Was ist mit den Ländern, die schon lange Atomwaffen besitzen, also zum Beispiel die USA und China? Welchen Anreiz für weitere Tests hätten die denn gern?
Ja, man fragt sich so ein bisschen, ne, weil die USA haben insgesamt, ich habe mal nachgelesen, bis 1992 über 1000 Kernwaffentests gemacht, also irrsinnig viele. Die Sowjetunion kam auf 715, hat den letzten 1990 gemacht. China insgesamt hat immerhin nur 45 veranstaltet. Das sind schon Zahlen, die belegen, simulieren kann man viel. In den USA ist es ja zum Beispiel so, dass die größten Supercomputer an so Militärforschungszentren stehen und wirklich nur Kernwaffenexplosionen simulieren. Das weiß kaum einer, aber die leistungsfähigsten Rechner werden immer für sowas benutzt. Simulieren kann man viel, aber was die Simulation dann taugt, das können eben nur Tests belegen. Und das gilt auch, wenn man diese Technik weiter verfeinern will, wenn man kleinere Sprengköpfe bauen will für neue Raketen vielleicht oder sowas. Dann kommt man über kurz oder lang nicht drum hin, eben neue Tests zu machen. Ja, und das ist natürlich auch genau der Zusammenhang, weshalb dieser Atomwaffenteststoppvertrag ursprünglich in die Welt gesetzt wurde. Es ist nämlich so, dass ohne Tests keine Weiterentwicklung dieser Technologie stattfinden kann. Das heißt, wenn man die Tests verbietet, dann ist das eine Technologie, die ausläuft sozusagen. Genau das strebt man natürlich an. Deswegen dieser Vertrag ein ganz, ganz wichtiger Baustein bei allen Bemühungen zur nuklearen Abrüstung und Non-Proliferation, also der Nicht-Weiterverbreitung von militärisch nutzbarer Nukleartechnologie.
Mal angenommen, der Vertrag würde irgendwann tatsächlich ratifiziert und dann auch tatsächlich in Kraft treten. Wie will man das denn überwachen, ob sich da jeder dran hält?
Da gilt natürlich auch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das wussten die Leute, die Experten, die diesen Vertrag aufgesetzt haben. 1996 ist explizit reingeschrieben, ein umfassendes Überwachungsregime. Wie sieht das aus? Man will in der Lage sein, technisch den ganzen Globus so zu überwachen, dass man sofort mitbekommt, wenn einer gegen diesen Vertrag verstößt. Wenn also einer versucht, heimlich irgendwo in einer Höhle im Boden was zu zünden, will man das mitbekommen. Und dazu hat man ein globales Monitoring-System aufgebaut, so heißt das.
Also eine Vernetzung, eine globale, kann man sich das so vorstellen?
Vernetzte globale Sensoren, die praktisch den Pulsschlag des Planeten messen. Das kann man so sagen. Das sind insgesamt 321 Messstationen verteilt rund um den Globus von Alaska bis in die Antarktis. Und das sind ganz verschiedene Messgeräte. Seismometer messen Erdbebenwellen, weil so eine Detonation unter Grund natürlich kleine Erdbebenwellen erzeugt. Das kann man nachvollziehen. Es gibt aber auch Unterwassermikrofone, die messen würden, wenn einer versucht, unter Wasser sowas zu zünden. Es gibt Infraschallantennen, die belauschen sozusagen das Grummeln der Atmosphäre. Das heißt, auch wenn jemand überirdisch irgendwie versuchen würde, so einen Atomtest zu machen, würde das ausfliegen. Zu guter Letzt gibt es dann auch noch so Radionukliddetektoren, die messen also radioaktive Substanzen, die irgendwie dann nach so einer Explosion vom Wind durch die Luft ganz weit getragen werden würden und verräterische Indizien wären. Und naja, seit 1996, als man dieses Regime also festgeschrieben hat zur Überprüfung, sind 80% davon immerhin installiert worden. Also 80% dieser Detektoren existieren bereits. Die sind über Satelliten mit einer Datenzentrale in Wien verbunden. Ich war da mal, das ist ganz beeindruckend. Da sitzen also Rasterfahnder im Dienste der Rüstungskontrolle vor riesigen Computerbildschirmen, sehen da gezackte Kurven über den Monitor laufen und versuchen in diesem Wust an Daten dann eben Signaturen rauszufiltern, die irgendwo verräterisch dafür sein könnten, dass da jemand einen heimlichen Kernwaffentest gemacht hat.
Klingt tatsächlich wie einem Science-Fiction-Film. Wie erfolgreich sind die denn dabei bei dieser Rasterfahndung?
Das klingt wirklich ein bisschen nach James Bond, ja, und so muss man sich das auch vorstellen. Es ist natürlich eine extrem knifflige Aufgabe, weil diese Signale, nach denen man sucht, diese verräterischen Signaturen sind überlagert von irrsinnig vielen anderen natürlichen Signalen. Also jedes Erdbeben, was irgendwo vorkommt, und davon gibt es ja ständig auf der Erde viele kleinere, macht natürlich auch solche Signaturen. Die muss jetzt unterscheiden von einer Signatur, die zum Beispiel eine unterirdisch gezündete Atombombe in Pakistan hervorrufen würde. Trotzdem ist man relativ erfolgreich. Also die Botschaft dieser UN-Organisation in Wien ist ganz klar, wenn irgendwo einer eine Bombe zündet, dann würden wir dem auf die Schliche kommen. Und die Versuche in Indien und Pakistan zum Beispiel, die konnte man 1998 in der Tat bereits auf 30 Kilometer genau lokalisieren. Und das, obwohl damals dieses ganze Sensornetz wirklich gerade erst im Aufbau begriffen war, also nur so ganz rudimentär funktionierte. Heute ist man schon wesentlich weiter und soweit das nach Meinung vieler Experten ein Schurkenstaat, der also die Wiener Behörde hinters Licht führen will, schon extrem clever sein müsste, um die zu täuschen. Also so, wer so einen heimlichen Kernwaffentest machen will, der hat eigentlich eh nur eine Chance. Er muss unter die Erde gehen, denn ansonsten würden sofort ihn diese radioaktiven Substanzen verraten, die da freigesetzt werden bei der Explosion. Man muss also unter die Erde, dann entsteht da so ein leichtes Beben bei so einer kleinen Atombombe. Das entspricht der Stärke 3 bis 4, ist nicht so richtig stark. Aber wenn dieses Beben relativ dicht unter der Erdoberfläche sitzt, ist es schon mal sehr verräterisch, weil natürliche Erdbeben viel tiefer ihren Ursprung haben in der Regel, weil ja da geologische Platten aneinander reiben. Für so einen Atomtest würde man nicht so tief buddeln. Deswegen also ein schwaches Erdbeben in niedriger Höhe, verdächtig. Und dann gucken die Wiener Experten eben bei diesen anderen Sensoren, bei diesen Strahlungssensoren zum Beispiel, ist da verdächtig viel radioaktive Substanz in der Gegend dieses Bebens aufgetreten. Und das wäre natürlich schon ein Indiz dafür, dass man genauer hinschauen muss.
Und was würde dann passieren, wenn die feststellen, da hat einer sich daneben benommen?
Also diese Ferndiagnose aus Wien mit den Monitoren, das James Bond-mäßige, das ist sozusagen die Frühwarnung, da würden dann Alarmglocken schrillen. Der nächste Schritt, wenn man einen wirklich begründeten Verdacht hätte, wäre, dass man wirklich Inspektoren vor Ort schickt und deren Aufgabe wäre dann, den rauchenden Colt zu finden, also wirklich eine Experimentieranlage, wo man weiß, hier wurde mit nuklearem Material hantiert. Und diese Experten, die haben natürlich auch eine extrem schwierige Aufgabe. Ob die meistern könnten, ist unklar. Es gab auch schon diverse Übungen. 2008 mal in Kasachstan wurde sowas simuliert. Wie würde man das machen, wenn man weiß, in 30 Kilometer Umkreis war so ein Testgelände. 30 Kilometer kann sehr viel sein, wenn Sie an den Himalaya denken. Da wissen Sie erstmal gar nicht, wo Sie anfangen sollen zu suchen, wo da eine Höhle sein könnte, wo jemand eine Kernwaffe gezündet hat. Also das wäre sozusagen der nächste logische Schritt. Man würde versuchen, vor Ort nachzuschauen. Das Problem ist nur, selbst wenn man dort fündig würde, bis heute da der der Vertrag eben nicht ratifiziert ist, bliebe all das im Prinzip folgenlos. Also die Fahnder in Wien, das sind im Prinzip Fahnder ohne Mandat, weil selbst wenn sie jemanden dingfest machen würden, hätte das keine juristischen Folgen. Und das ist eben auch genau der Grund für diesen internationalen Tag gegen den Atomtest, dass man dieses Thema immer wieder auf die Agenda heben will und sagen muss, das ist so ein wichtiges Abkommen, um für eine friedliche Welt in Zukunft auch zu sorgen. Wir müssen das immer wieder in die Nachrichten heben, um darüber zu berichten, hey, es fehlen noch 9 Unterschriften und dann könnten wir richtig loslegen.
Was glaubst du denn, ist dieser Tag von Erfolg gekrönt oder wird das vielleicht irgendwann mal sein, beziehungsweise andersrum gefragt, glaubst du, wird es irgendwann eine atomwaffenfreie Welt geben?
Schön wär's, würde ich sagen, ja. Also allzu optimistisch bin ich aber auch nicht. Also das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt, wenn man über nukleare Abrüstung redet. Und wenn man dann die Kernwaffentests außen vor lässt, dann hängt das alles in der Luft natürlich, ja. Insofern, ich würde mir das ja wünschen, allerdings spricht doch auch manches dagegen. Also es gibt natürlich ein massives diplomatisches Gerangel. Es gab ja 2007 eine Menge an 4 genau genommen US-Ex-Politiker und so Leute wie Henry Kissinger und George Shultz, die sagten, wir brauchen eine atomwaffenfreie Welt und auch die USA sollen dringend diesen Vertrag unterschreiben. Obama hat sich auch explizit, auch unter anderem in Berlin ja, für eine atomwaffenfreie Welt ausgesprochen, aber die USA haben den Vertrag bis heute nicht ratifiziert. Man will wahrscheinlich ein paar Pfunde haben für diplomatisches Geschacher mit China, vermute ich mal. Das sind also im Kern diplomatische Fragen, die da irgendwann gelöst werden wollen. Ich hoffe, man behält das Ziel im Auge, denn das ist, glaube ich, eines der wichtigsten internationalen Abkommen für Weltfrieden in Zukunft.
Das wäre schön, wenn es irgendwann mal Wirklichkeit wird. Ralf Krauter, vielen Dank an dich. Am 29. August war, muss man sagen, denn der 29. August war ja schon gestern, war der internationale Tag gegen Nukleartests. Damit soll Druck gemacht werden auf die Staaten, die auch 14 Jahre nach der Vereinbarung über ein Atomteststopp-Abkommen immer noch keine Verträge unterzeichnet haben.